Herzlich willkommen zur Wohnsprechstunde, dem Podcast für gesunde Wohn- und Arbeitsräume. Hier erfährst du Wissenswertes über optimale Raumgestaltung und gesundes Wohnen. Ich bin Katrin Schmidt, Physiotherapeutin und Interior Designerin und ich zeige dir, wie deine Räume mehr für dich tun können. Danke, dass du diesen Podcast hörst und mit deinen Freunden teilst, wenn auch du findest, dass dieses Thema wichtig ist. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst in eine weitere Episode der Wohnsprechstunde. Heute zu dem etwas außergewöhnlichen Thema Let's Talk Interior Design. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute eine Kollegin begrüßen darf, und zwar Ines Reusch, die Raumgeberin. Ines ist ebenfalls Interior Designerin und uns beiden ist es sehr, sehr wichtig zu zeigen, dass wir keine Konkurrenz empfinden, denn jeder hat sein Spezialgebiet, jeder hat seine eigenen kreativen Fähigkeiten und Schwerpunkte in der Tätigkeit. Mir ist es aber auch besonders wichtig, auf das Thema Interior Design einzugehen und auch ein bisschen zu beleuchten, warum wir eben nicht nur ein bisschen nett dekorieren. Was alles zum komplexen Bereich des Interior Designs und der Raumgestaltung zählt, erfährst du in diesem netten Gespräch zwischen Ines und mir. Ich hoffe, du nimmst einige Tipps für dich mit und kannst erkennen, dass die Zusammenarbeit mit einem Interior Designer sehr, sehr viele Vorteile birgt, ohne unbedingt ein sehr teurer Spaß sein zu müssen. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Ja, hallöchen, liebe Ines. Ich freue mich riesig, dass du heute bei mir zu Gast bist in dieser schönen Podcast-Episode. Und ich darf ja auch sagen, du bist eine Branchenkollegin, Interior Designerin. Und ich freue mich natürlich riesig, dass bei uns das Thema Konkurrenz nicht so ganz so im Vordergrund steht, ne? Wir sind lieber so auf Kooperation aus. Und wie gesagt, herzlich willkommen und magst du dich kurz vorstellen?
Hallo, ja, ich freue mich, hier zu sein, liebe Katrin. Danke für die Einladung. Also ich schätze das auch sehr, dass man unter Kolleginnen und Kollegen sich einfach auch gut vernetzt und austauscht. Und ich habe da auch nicht den Gedanken der Konkurrenz, weil jeder für sich ja auch ganz individuell seinen Schwerpunkt hat. Und ich glaube, dass man zusammen deutlich mehr erreichen kann, als wenn man da in dieser alten Denkweise noch unterwegs ist, dass jemand mir die Kunden oder dass man sich gegenseitig die Kunden klaut. Also das sehe ich ganz anders. Ich glaube tatsächlich, der Mehrwert entscheidet. Und das macht es dann auch, finde ich, für uns eigentlich als Planer auch richtig rund.
Sehr, sehr schön. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Ich finde auch, und dazu haben mich ehrlich gesagt auch die amerikanischen Kolleginnen so inspiriert, ne? Ich finde die deutsche Innenarchitekturszene oder generell Architekturszene, soweit ich es beurteilen kann, sehr verschlossen. Das finde ich sehr, sehr schade. Da hat wirklich jeder Angst, dass der andere einem das Butter vom Brot klaut, quasi mehr oder weniger. Ja. Und die Amerikaner sind da doch sehr, sehr viel freigebiger mit ihrem Wissen, mit ihrer Erfahrung und auch sehr viel kooperativer und sehr viel kommunikativer auch. Und ich würde mir wünschen, dass das ein bisschen abfärbt bei uns. Deswegen freue ich mich heute besonders, dass wir uns über das Thema Innenarchitektur, Interior Design unterhalten dürfen, da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, ich finde das klasse, dass wir heute die Möglichkeit haben, da einfach mal ein bisschen mehr auch drauf einzugehen und auch vielleicht so, um meinen Schwerpunkt so ein bisschen zu erklären. Ich bin mit meinem Unternehmen die Raumgeberin, hauptsächlich im Bereich der Unternehmensgestaltung tätig, heißt für Unternehmen, die ihre Büroräume, Arbeitsbereiche neu gestalten wollen. In unterschiedlichen Branchen bin ich da unterwegs, habe da auch den Schwerpunkt immer mehr in dem Bereich der IT gefunden, weil gerade dort in dem Bereich es natürlich schon gang und gäbe ist, dass remote gearbeitet wird und da auch die Art der Kommunikation und der agilen Arbeitsweise schon vorherrschend ist, was in vielen anderen Bereichen erst noch kommt. Das ist so mein Tätigkeitsschwerpunkt. Bei dir ist es ja eher der Gesundheitsbereich, der medizinische Bereich. Und von daher finde ich auch, das sind ja zwei ganz konträre Bereiche, die einfach ein ganz anderes Know-how und einen ganz anderen Schwerpunkt haben, ne?
Auf jeden Fall, genau. Du legst ja auch sehr viel Wert auf die Corporate Identity bei deiner Gestaltung, ne? Du schaust, dass das auch ordentlich repräsentiert wird. Und bei mir sind doch eher andere Faktoren im Vordergrund. Da ist natürlich meine Urkompetenz als Physiotherapeutin mit der funktionell-anatomischen und ergonomischen Ausrichtung natürlich immer im Vordergrund. Und natürlich, wie du ganz richtig sagst, der medizinische Sektor einfach in der Praxisgestaltung. Genau. Generell finde ich es einfach sehr, sehr interessant, dass wir heute vielleicht mal ein bisschen ein Licht drauf werfen. Warum sollte man überhaupt einen Interior Designer beauftragen? Wieso kann man nicht einfach, sage ich mal, ganz platten Nachmittag zum blau-gelben Möbelhaus laufen und sich da einfach was Schönes zusammenstellen und dann passt das schon? Was sie, wie siehst du das? Warum ist es sinnvoll, sich mit einem Interior Designer zusammenzuarbeiten?
Ja, ich habe irgendwann mal so einen Spruch gehört, wer in der Flasche sitzt, kann das Etikett nicht lesen. Und das ist so für mich ein Leitbild geworden, wie Kunden sich in dieser Situation fühlen, wenn es darum geht, ein Unternehmen zieht in ein neues Gebäude oder vergrößert sich, will seine Arbeitsräume entsprechend verändern. Es ist unheimlich schwierig, aus dem Bestand, den man hat, etwas Neues zu entwickeln, wenn man nur den begrenzten Horizont hat, wie war es bisher? Und in der Regel ist es so, dass die Büromöbel eine sehr große Langlebigkeit haben. Also Arbeitsplätze werden in der Regel zwischen 10 und 15 Jahren erst ausgetauscht. Und wenn man sich jetzt überlegt, in so einer Amtszeit von einem Geschäftsführer, in der gesamten, in dieser ganzen Periode wird es vielleicht dazu kommen, dass man ein, vielleicht zweimal die Büroräume verändert, also so grundlegend verändert. Das heißt, es ist eigentlich kaum Expertise da, oder auch die Expertise, die da ist, die Erfahrungen sind ja aus einer ganz anderen Zeit. Und wir haben es ja gemerkt, keiner kann es mehr hören, aber die Pandemie hat als Brandbeschleuniger natürlich ganz schnell dafür gesorgt, dass sich unsere Arbeitsweisen und unser Miteinander komplett verändern. Und alleine über die letzten 5 Jahre, wenn man sieht, wie da dieser Entwicklungsfortschritt war, auch von der Technik, wie wir jetzt miteinander in Zukunft auch arbeiten und KI als neues Thema, wird halt einfach auch da zukunftsweisend sein und auch unsere Zusammenarbeit ändern, ob wir wollen oder nicht. Das sind so Einflüsse, die kann man da nicht ausblenden. Und wenn ich jetzt so zurückkomme zu der Situation, ich muss vielleicht als Geschäftsführer ein neues Bürogebäude einrichten, worauf verlasse ich mich denn da? Ne? Welche Erfahrungswerte habe ich? Wonach orientiere ich mich? Und gerade da in dem Bereich ist es extrem wertvoll, jemanden von außen dazu zu holen, der einfach erklären kann, was gibt's denn da draußen so überhaupt und auch ein bisschen selektiv vorgehen kann.
Ja, ich sag auch immer so, im Endeffekt sehe ich mich oder uns einfach generell auch so ein bisschen als Lotsen durch den Produktdschungel. Ne? Ich denke mir jedes Mal, es gibt im Prinzip keine Produktknappheit, wenn wir das mal so betrachten. Es gibt jede Woche x neue Modelle an Bürostühlen. Dann kommt wieder irgendwer um die Ecke und hat eine ganz tolle neue Idee und promotet das wieder als die eierlegende Wollmilchsau. Ne? Und da muss man natürlich auch erstmal den Überblick haben. Man muss nachher eben, wie du sagst, auf was verlasse ich mich denn überhaupt? Erstmal die Expertise haben zu wissen, was ist überhaupt sinnvoll, was brauchen wir für unsere Bedürfnisse. Und ich denke einfach auch, wenn ich mir jetzt so in den Geschäftsführer reinversetze, der gerade so einen Umzug anstehen hat, da sind ja noch ganz viele andere Sachen wichtig. Ich meine, der muss ja auch die Kommunikation mit den Kunden abwickeln. Da müssen ja auch, sag mal, Auffangprozesse laufen, dass das Tagesgeschäft weitergehen kann. Und wenn der sich dann praktisch auch noch jetzt mit den Räumen beschäftigen müsste, das ist ja eine viel zu große Aufgabe. Das kann ja ein Mensch alleine gar nicht bewältigen. Es sei denn, er hat halt Fachexpertise und macht nur das.
Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist so der zweite Punkt. Es wird häufig unterschätzt, wie viel eigentlich dahinter liegt und wie viele Entscheidungen da schon ganz früh zum Tragen kommen. Also das, mein Lieblingsbeispiel an der Stelle ist immer, eigentlich muss ich ja vorher, bevor ich anfange zu bauen, wenn man mal vom Neubau ausgeht, eigentlich schon wissen, wie die spätere Einrichtung ist, um zu wissen, wie groß müssen denn Abstände sein? Wie groß muss denn der Raum sein, damit man noch genug Laufweg auch zur Verfügung hat? Dann leitet sich daraus ab, wo kommen denn Steckdosen hin? Und in dem Moment, wo der Planer vielleicht auch nach hinten geschoben wird, weil es ja erstmal um die grobe Architektur geht, dann sind solche Themen natürlich erstmal ausgeblendet und irgendwann kommt dann der Punkt, dann geht es plötzlich drum, wir müssen die Elektroplanung machen. Wir brauchen von Ihnen einen Plan, wo kommen Bodentanks hin? Und an der Stelle wird dann das erste Mal der Kontakt gesucht und da bekomme ich häufig die Anfrage, Mensch, können wir da nicht schon was machen? Und an der Stelle muss ich natürlich das Pferd so ein bisschen von hinten aufzäumen. Eigentlich brauche ich die fertige Planung, wie sollen die Räume denn werden, um zu wissen, wo die Steckdosen hinkommen. Und da überschlägt es sich dann häufig zeitlich, da kommen dann so viele Faktoren zusammen. Und wenn man erstmal grob davon ausgeht, wir setzen die einfach mal an zentralen, guten Orten, das passt schon. Meine Erfahrung sagt, es passt nie.
Ja. Aber da sprichst du ein ganz, ganz gutes Thema an, weil das ist auch meine Erfahrung, dass die Menschen tendenziell eher dazu neigen, sich zu spät einen Planer ins Boot zu holen, weil sie aber oft eben auch nicht verstanden haben, dass wir ganz früh in der Planung schon sehr sinnvoll wirken können und dass dadurch das Projekt nicht unbedingt unnötig teurer wird. Na, das ist ja oft immer so die Angst, die dahinter steckt, zu sagen, boah, wenn wir uns jetzt den Interior Designer, Innenarchitekten oder Planer ins Boot holen, ganz am Anfang, wo wir quasi erstmal so die groben Ideen brainstormen, dann kostet uns das ja einen irren Betrag, bis wir da durch sind und das eröffnet werden soll. Ich sehe das ja ein bisschen anders. Ich sage immer, je früher wir eingreifen können, desto mehr Fehler und Fehlentscheidungen können wir ja verhindern, was ja unterm Strich bares Geld spart. Was ist deine Erfahrung dazu oder wie siehst du das Thema rechtzeitig einsteigen?
Ja, da kann ich dir absolut nur beipflichten. An der Stelle, je früher wir als Planer mit reinkommen können, umso wertvoller und desto wirksamer können wir in unserer Arbeit auch sein. Unabhängig vom Budget, wie viel Stunden oder wie viel Geld jetzt dafür benötigt wird, ich bin davon überzeugt, dass einfach die Wirksamkeit in diesem Budget einfach viel, viel größer ist. Und da auch der Mehrwert für das fertige Produkt am Ende also wirklich zu einem Ergebnis führt, wo der Kunde sagt, das ist genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Und je früher wir da die Chance haben, einfach auch Hinweise zu geben, das Ganze mitzulenken und mitzugestalten, desto besser wird nachher das Ergebnis sein. Absolut.
Ja, und man kann dann eben auch schon viel früher sagen, okay, passt auf, da ist das Budget gut investiert und das ist vielleicht gerade unnötig. Na, ich denke einfach auch, dass die Budgetsteuerung, ja, oft vergessen wird, dass das auch zu unserem Fachbereich ja dazugehört, letztendlich zu schauen, dass das Geld, was vorhanden ist, auch wirklich gut angelegt ist in den Dingen, die wirklich Sinn ergeben und nicht einfach irgendwo wild verschleudert und eventuell dann, wie du sagst, mit den Bodentanks, ne, Beispiel, nachher wieder verwendet werden muss, um eine Fehlentscheidung zu korrigieren, die einfach vermieden hätte werden können, hätte man mal rechtzeitig über das Konzept nachgedacht.
Ja, also ein prädestinierter Fehler, der mir auch immer wieder unterkommt, ist, wenn Kunden mich kontaktieren und die haben bereits schon die Grundmaterialien für den Raum gewählt, weil der Architekt zum Beispiel eine Materialauswahl vorgeschlagen hat. Und dann wird ein schöner, designiger Betonboden gewählt, viele Glasflächen. Bei mir gehen dann immer die Alarmglocken an, weil es sind halt alles schallharte Materialien. Heißt halt, wir müssen auch schauen an der Stelle, dass die Raumakustik wieder aufgefangen wird. Weil dadurch, dass wir sehr viele harte Materialien verwenden, wird halt automatisch die Akustik schlechter, weil halt sehr viel Nachhall erzeugt wird. Und manchmal, wenn der Betonboden jetzt einfach auch wunderschön ist, aber vielleicht für den Zweck, weil es halt ein Mehrpersonenbüro ist, viel Telefonverkehr ist, viel Kundenkontakt vielleicht auch ist, dann muss ich einfach wissen, da ist schon die Geräuschkulisse sehr, sehr hoch und da macht es eigentlich Sinn, an der Stelle eher ein Material einzusetzen, was die Akustik verbessert. Weil das Geld, was man dann für den teuren Designboden eingebracht hat, muss man auch gleichzeitig wieder mit einplanen, um dann die Akustik wieder ins Lot zu bekommen. Da hätte es vielleicht dann der Teppich, der im Basispreis mit drin gewesen wäre, es auch getan und man hätte ein Riesenvolumen einfach noch für andere Bereiche gehabt, um Highlights zu setzen und ja, entsprechend was für die Raumatmosphäre zu tun.
Das stimmt absolut. Akustik ist ein Riesenthema. Dann müssten jetzt quasi alle Sekretärinnen ihre High Heels gegen weiche Wollpuschen austauschen bei dem Boden. Dann geht's vielleicht wieder. Aber wie du sagst eben, Akustik ist ein ganz, ganz großes Thema. Ich spreche ja immer von den drei unsichtbaren Faktoren, die ich sehr, sehr wichtig finde. Da gehört die Akustik dazu. Das ist die Beleuchtung. Das ist aber auch das Raumklima. Wie du gerade schon gesagt hast, mit der Materialwahl und dieser Vorgabe von den Architekten. Ich finde es immer eine ganz, ganz spannende Annahme oder sage ich mal vielleicht auch so ein bisschen ein Vorurteil, dass man immer meint, Architekten können auch automatisch Innenarchitektur. Die Erfahrung zeigt ja, jein, ne? Also keine Frage, es gibt Innenarchitekten oder Architekten, die auch Innenarchitektur studiert haben und das perfekt vereinen, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber immer die Annahme zu haben, dass Architekten auch Innenarchitektur können, ist aus meiner Sicht nicht ganz richtig. Wie siehst du das?
Ja, sind, finde ich, zwei völlig verschiedene Bereiche. Einmal geht es um die Skulptur letztendlich, die man als Bauwerk auch in so eine Umgebung, in so eine Landschaft gestaltet. Und da geht es um die Außenhülle und ein Stück weit natürlich auch das repräsentative Image von so einem Gebäude. Und bei der Innengestaltung geht es ja viel um so sensitive Faktoren wie Wohlfühlatmosphäre. Da wird sehr viel durch Materialien geprägt, durch Farbe, Licht, wie du auch schon sagst, diese Faktoren, die einfach dazu beitragen, dass man sich in einem Raum wohlfühlt. Und das ist für mich eine komplett andere Ebene. Also als Innengestalterin würde ich natürlich auch nicht auf die Idee kommen, mich in die äußere Gebäudehülle, sag ich mal, mit einzubringen, weil es einfach eine ganz andere Herangehensweise ist. Und gerade im Interieurdesign sind sehr viele kleine Dinge, die ein Gesamtkonzept ergeben. Und da muss man wirklich sagen, sind wir die Generalisten letztendlich, die ja auch viele Fachleute unter sich vereinen. Und das braucht es, glaube ich, auch, dass es einen gibt, der sich um das Thema der Architektur kümmert, das Äußere des Gebäudes und dann gibt es den Bereich des Inneren und da ist es so, dass ich ja auch, wird bei dir ähnlich sein, ja mit Fachleuten immer auch ganz eng Hand in Hand arbeitet, weil wir ja nicht in allen Bereichen einfach da die Experten sein können, was das Thema Lichtplanung angeht, was das Thema der Akustik angeht, die akustische Bemessung zum Beispiel in einem Raum zu machen, da braucht man echt Fachleute, die in ihrem Bereich wirklich, also das große Know-how haben.
Ja, das sehe ich absolut genauso. Also wie gesagt, enge Zusammenarbeit mit Architekten schätze ich sehr. Vor allem, wenn die dann auch noch die gleiche Auffassung von gesundem Bauen halt mittragen, wie ich sie auch habe, vom gesunden Wohnen und Innenleben eines Gebäudes. Aber natürlich hast du recht, also wirklich die Fachexpertise auch von außen nochmal reinholen in Form von Lichtplanern, von wirklichen Experten im Bereich Akustik. Ich arbeite mit Akustikingenieuren zum Beispiel zusammen, wenn es um größere Anlagen auch geht, also wo wirklich diese komplexen Simulationen auch gemacht werden müssen, ne? Ich sage immer, ich habe ein breites Grundwissen von jedem Bereich so. Und da sagst du ganz klar eben Generalist, das stimmt definitiv so. Und für die Feinheiten dann jeweils, sich da nochmal die Fachexpertise mit zuzunehmen und zu sagen, da stimmen wir alles nochmal fein ab. Aber was ich da auch erlebt habe, ist, dass diese zusätzlichen Experten dann immer auch sehr, sehr froh sind, wenn wir eine gute Vorarbeit auch schon gemacht haben und die sagen können, ja, kannst du so machen, schau mal hier und da vielleicht noch eine kleine Veränderung, dann ist es perfekt, als dass die komplett von null anfangen müssten. Da sind die oft sehr, sehr dankbar.
Das kann ich auch bestätigen. Und da an der Stelle schon jemanden zu haben, der sich mit dem Kunden schon eingespielt hat und so ein bisschen so eingegroovt auf so eine gemeinsame Formsprache und Stilsprache, darum sind die Spezialisten auch immer sehr dankbar, weil die natürlich auch aus ihrer Perspektive das große Ganze gar nicht so komplett erfassen können und da auch froh sind, wenn bestimmte grundlegende Faktoren schon besprochen sind, schon geklärt sind, dass das einfach ein nahtloses, gutes Miteinander und ein übergeben auch werden kann. Ne? Weil dann merkt man auch wirklich in so einem Konzept, in so einem Raum wird dieses Ganzheitliche auch gefördert. Und so ist es ja auch mit der Architektur. Wenn man ein Gebäude von außen erfasst und man betritt das Gebäude, wenn man dann merkt, da ist die gleiche Formensprache, da ist so die gleiche Stilistik wieder zu finden, dann ist es einfach auch harmonisch und man merkt einfach, es ist ein Raum oder auch eine Gestaltung mit Konzept.
Auf jeden Fall. Und ich denke, das geht dann auch immer vom Groben auch noch ins Feine. Und wie du sagst, so diesen Überblick zu haben, den jemand, der außenstehend das gar nicht so erfassen kann, das erlebe ich auch zum Beispiel bei privaten Bauherren, ne? Wenn wir jetzt mal einen Schwenk ins Private gehen, zu sagen, die wissen oft gar nicht, auf was sie sich da einlassen mit so einer Baustelle, ne? Ich meine, allein schon diese vielen Teile, die da ineinander greifen, die vielen Gewerke, die koordiniert werden müssen. Und ich sage mal, entweder du hast eine super, super fähige Bauleitung, no front, es gibt sehr, sehr gute Bauleiter, kein Thema, aber es gibt auch leider sehr, sehr viele, die ein bisschen überfordert dahin stolpern. Und da ist es auch sehr, sehr wichtig, wenn da nochmal ein Planer wirklich ein Auge drauf hat, zu sehen, okay, pass auf, hier läuft gerade was schief, hier muss ich eingreifen. Und da ist einfach ein privater Bauherr vielleicht überfordert zu sagen, okay, er sieht den Fehler vielleicht in erster Linie auch erstmal gar nicht. Erst wenn es wirklich zu spät ist, da können wir natürlich an viel früherer Stelle schon eingreifen, sagen, Leute, das war anders besprochen, schaut nur mal ins Konzept. Und das ist vielleicht auch eine große Hilfe, nochmal zu sagen, da ist jemand, der wirklich auch mit dem Profi-Auge nochmal drauf guckt und Fehler frühzeitig erkennt. Ich denke, es gibt keine Baustelle ohne Fehler. Wie siehst du das?
Ja, also man versucht natürlich, die Fehler immer so groß, so klein zu halten wie möglich und große Fehltritte zu vermeiden. Aber auch da ist meine Erfahrung, wenn es auf eigene Faust versucht wird, kommt irgendwann der Punkt, dass man Entscheidungen getroffen hat und dann kommen immer irgendwelche technischen Schwierigkeiten, Herausforderungen, die dann ein Umdenken erfordern, wo man dann sagt, okay, entweder wir ziehen jetzt den Gedankengang komplett durch, dann wird's aber teuer, oder wir machen eine Abkürzung und schlagen eine andere Richtung ein. Das Schwierige ist ja, es ist ja wie bei so einem Mobile, ne? Wenn man an der einen Seite zieht, dann bewegt sich auf der anderen Seite etwas. Und das im Überblick zu halten und wo man auch als Bauherr natürlich auch ähnlich wie in einem Unternehmen nicht die große Expertise hat, weil man noch nicht so häufig gebaut hat, dann kommt natürlich auch dann diese Unwissenheit dazu. In dem Moment denkt man sich vielleicht nichts dabei und sagt, ach komm, ja, dann lass mir die Steckdose hier weg, wenn das alles so aufwendig ist. Und später wird dann festgestellt, hey, das ist genau die wir gebraucht hätten. Und das merkt man halt dann später leider erst beim Einzug spätestens, wenn man dann ja davor steht und eben keinen Strom hat an der Wand. Und das ist etwas, wo wir als Planer ja schon ganz viel erlebt haben, wo wir aus der Expertise von allen anderen Projekten natürlich auch zehren können und sagen können, Mensch, ich kenne Situationen, da ist es genauso gewesen, da haben wir das so und so gelöst. Und dafür sind ja auch die Handwerker immer extrem dankbar, die dann sagen, Mensch, da, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Gut, dass man mal so einen Impuls mit reinbringt. Und wenn das Hand in Hand läuft und nicht von oben herab, so dieses, ne, der Innenarchitekt hat sich Gedanken gemacht und er hat sich da was Tolles in seinem Kämmerchen überlegt und wir dürfen das jetzt hier auf der Baustelle irgendwie umsetzen. Also wenn das Hand in Hand geht und eben auf Augenhöhe, dann kommt auch immer ein richtig gutes Ergebnis raus. Und das muss ich sagen, das sehen die Kunden im Nachhinein oft deutlich besser, als bevor es da immer in diese Situation geht. Im Nachhinein sind die Kunden sehr, sehr dankbar, dass wir zusammengearbeitet haben und bestätigen dann auch, hey, wir hätten das vorher nie gedacht, dass das so aufwendig wird. Gut, dass wir das so gemacht haben, ne?
Ja, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Und wie du auch schon sagst, eben, dass man oftmals gar nicht so diese Idee hat, wenn ich jetzt ein kleines Puzzlesteinchen verändere, dass das einen riesen Ripple-Effekt hat quasi auf den Rest vom Projekt und dass es mir an anderer Stelle dann wirklich irgendwie entweder was verbaut oder eine andere Lösung erforderlich macht. Und wie du sagst, du hast oft dann keine Idee, was die andere Lösung sein könnte, wenn du nicht in diesem komplexen, lösungsorientierten Denken schon drin bist und da eben Erfahrung hast und vielleicht auch eben schon mal so ein Projekt einmal komplett umschmeißen musstest wegen so einem Fall und dann einfach auch aus dieser Erfahrung zehren kannst, definitiv. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ja, und da vielleicht auch eben nochmal drauf zu kommen, mit dieser ganzen Kommunikation, was du gerade nochmal angesprochen hast auf der Baustelle, wenn das alles auf Augenhöhe funktioniert, das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Und ich bin auch immer dafür, dass die Handwerker da auch viel mehr einbezogen werden nochmal. Denn so eine kleine Anekdote vielleicht, ne, wenn jetzt der Elektriker auf der Baustelle ist und sein Chef hat ihm zum Beispiel nicht weitergegeben, was der Kunde mit dem Chef besprochen hat, naja, dann steht er halt auch da, ne, macht, was er denkt, was passt. Und deswegen finde ich auch so Kommunikationsstrukturen auf der Baustelle, da braucht es echt eine gute Projektleitung, dass da wirklich alle im Bilde sind, alle im Boot sind. Und dann kann es auch echt erfolgreich werden.
Definitiv.
Prima. Ja, jetzt haben wir ganz viel drüber gesprochen, wie sinnvoll es ist, mit einem Interior Designer zusammenzuarbeiten. Was macht dir denn jetzt am Thema Planung, Interior Design am meisten Spaß? Wo zehrst du am meisten davon? Was sind so deine Projekte, wo du sagst, juhu, da geht mir das Herz auf, da habe ich richtig Spaß dran?
Ja, bei mir ist ja ein ganz großes Thema die Corporate Identity, also die Identität in einem Unternehmen. Und was ich halt merke, ähnlich wie bei einer Person hat auch ein Unternehmen letztendlich so einen Charakter und Eigenschaften und das, was man so als Unternehmenskultur oder auch als Gefühl, Unternehmensleitbild, wie auch immer, in verschiedenen Facetten kennt, das zu vereinen, in wirklichen, sichtbaren Gefühl in den Räumen zu übertragen. Dass wenn man in diesen Raum reinkommt, man weiß, ich bin jetzt bei Firma XY, das spüre ich hier mit jeder Faser. Man hat da ein Gefühl dafür, was die Menschen auch bewegt. Warum sind sie in ihrem Bereich tätig? Warum machen sie das? Ne? Was ist ihre wirkliche Leidenschaft und die Begeisterung für diesen Job? Und wenn es das gelingt, über die Raumgestaltung so zum Leben zu erwecken, dann ist das bei mir was, wo ich richtig merke, da kriege ich Gänsehaut, weil ich einfach weiß, wie wichtig Arbeit in unserem täglichen Leben ist. Und es macht einen ganz großen Bestandteil aus. Und wir fragen ja auch nicht umsonst, wenn wir jemanden kennenlernen, ne, wie heißt du? Zweite Frage ist dann immer, was arbeitest du? Und an der Stelle ist es ja so, dass wir ein Gefühl von der Person bekommen, wenn die uns erzählt, was sie beruflich macht, weil ja auch über den Beruf irgendwie schon ein gewisses Bild entsteht. Und wenn man sich jetzt so vorstellt, man ist wirklich einen Großteil des Lebens über beruflich aktiv, dann ist ja immer die Frage so, was macht das auch mit uns als Menschen? Und ich glaube, dass ich natürlich viele Jahre auch im Möbelhandel gearbeitet habe und da viele Menschen auch privat natürlich eingerichtet habe und da einen Mehrwert zu ihrem Leben beigetragen hat. Aber jetzt in der Selbstständigkeit habe ich in den letzten 4 Jahren wirklich gemerkt, dass dieses Gestalten in Unternehmen eine ganze Ecke noch mehr bewegen kann, weil es nicht nur die Menschen im Unternehmen betrifft, sondern natürlich auch die Kunden, die das Unternehmen besuchen. Und da habe ich so das Gefühl, dass ich da richtig was leisten kann.
Ja. Das ist richtig toll. Ja. Nee, und ich sag, das ist immer so ein Thema, wo ich auch immer sehr drauf plädiere, zu sagen, Räume wirken ja immer. Ne? Wir können uns dem nicht entziehen. Und ich sag immer, gutes Design spürst du nicht in dem Sinne, dass du das Design an sich wahrnimmst. Du merkst einfach nur, dass du ein großes Wohlgefühl hast in diesem Bereich oder in diesem Raum, in dem du dich aufhältst. Schlechtes Design fühlen wir sofort. Ja. Du kommst irgendwo rein, setzt dich irgendwo auf den Stuhl und denkst schon so, hier passt was gar nicht. Ne? Das ist so dieses, ich will hier weggefühlen. Und das passiert ganz, ganz schnell. Und deswegen ist es mir auch immer ein großes Anliegen zu sagen, das sollten Räume auf jeden Fall vermeiden, beziehungsweise wir sollten das vermeiden, wenn wir Räume einrichten, dass wir da wirklich irgendwie die fehlende Gestaltung dann haben. Ich sage, mir ist es natürlich im Bereich Praxis immer sehr aufgefallen, weil Praxen und generell so das medizinische Umfeld für Menschen oft ein sehr bedrückendes Umfeld ist. Also ich meine, es hat ja kaum jemand ein Hobby, der sagt, ich gehe jetzt jede Woche freiwillig zum Arzt. Das macht das der größte Spaß in meinem Leben. Man geht da ja meistens schon mit einem eher unguten Gefühl hin. Und wenn dann natürlich noch diese wunderbare, sterile, weiße Umgebung da auf einen einprasselt, ohne jegliche warme Anker, sage ich jetzt mal so, dann ist das doch eher ein Verstärker für meine Unsicherheit. Und deswegen finde ich es auch zum Beispiel im Praxisumfeld ganz, ganz wichtig, dass man da eben auch immer schaut, dass es, also ich sage immer menschenwürdig, das klingt jetzt ein bisschen dramatischer, als es gemeint ist, aber einfach zu schauen, dass wir da auch das Wohlbefinden nicht aus den Augen verlieren. Und wie du sagst, Büros sind auch wirklich zum Beispiel ein Ort, wo wir sehr, sehr viel Lebenszeit verbringen. Und ich sage immer, wir müssen es uns wert sein, dass wir die Lebenszeit an Orten verbringen, die uns gut tun. Das ist mit einer der Grundsätze, nach denen ich auch arbeite.
Ja, und ich kann ganz gut nachvollziehen in dem medizinischen Bereich. Wir sind ja als Menschen visuell sehr stark geprägt. Also wir nehmen sehr viel über unsere Sinne wahr und halt visuell über den Sinn natürlich auch deutlich mehr über Materialien, Haptik, aber auch über Farben und Gestaltung. Und an der Stelle, wenn wir sehr sensibel sind, und das sind wir nun mal auch besonders dann, wenn wir uns nicht gut fühlen oder krank sind, dann muss man sich ja wirklich die Frage stellen, wenn die Umgebung schon nichts dazu tun kann, um mich in meinem Gesundwerden zu fördern, ne? Was kann man denn dann tun, damit sie mich wenigstens nicht noch zusätzlich belastet, wenn man das mal im Negativ so betrachtet? Und ich glaube, dass wir gerade in dem Bereich, in Krankenhäusern, in Arztpraxen ganz, ganz viel tun können, um den Menschen einfach dann, wenn sie sich schon schwach und nicht gut fühlen, einfach ein Gefühl geben von Wertschätzung und Geborgenheit und einfach zeigen, dass es auch eine Perspektive gibt, ne, dass es auch wieder besser werden kann und eben ist, dass es viele schöne Dinge im Leben gibt. Und ich glaube, dass da die Gestaltung einen ganz, ganz großen Mehrwert zu beitragen kann.
Auf jeden Fall. Da gibt es ja auch schon ganz tolle Studien dazu, ne, wo zum Beispiel auch mal Krankenhäuser wirklich nach diesem sensorischen Designprinzip gestaltet wurden und wirklich darauf Rücksicht genommen haben, dass, wie du jetzt sagst, natürlich visuelle Wesen da auch ihre Vorteile draus ziehen können und jetzt sogar noch ein Stück weitergehen zu sagen, wir sind Teil der Natur. Ne? Das ist einfach unser ureigenes Bedürfnis, uns da auch immer als Teil zu fühlen, auch wenn wir uns jetzt in gebauter Umgebung befinden. Aber wir brauchen diesen Bezug zu natürlichen Materialien, wir brauchen den Bezug zu Pflanzen und Tierwelt. Wir sind da einfach sehr, sehr affin dafür. Und ich sag mal, in der medizinischen Umgebung wurde das weitgehend eliminiert, ne? Weil man einfach immer sagt, na, das muss alles hygienisch sein, das muss desinfektionsmittelbeständig sein, wir dürfen da keine Keime, keine Erreger reinbringen. Ist alles richtig, ne? Aber wir haben inzwischen ja Gott sei Dank schon sehr, sehr gute Performance-Materialien, die trotzdem diesen Eindruck von natürlichem Material wiedergeben können. Und trotzdem desinfizierbar sind. Das heißt nicht, wir brauchen eine sterile weiße Umgebung und am besten nur Edelstahloberflächen. Das ist so wirklich, das ist der Worst Case. Und von daher bin ich da echt dankbar, dass wir inzwischen so viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben, auch in diesem Bereich das Wohlbefinden an erste Stelle zu packen. Und ich denke, es ist so wichtig, dass Menschen verstehen, dass einfach Gestaltung einen riesigen Vorteil hat und dass man das auf keinen Fall alleine bewältigen muss.
Das hast du sehr schön zusammengefasst, finde ich klasse.
Prima. Liebe Ines, ich finde, wir haben uns heute ganz toll über das Thema Interior Design unterhalten. Ich bin gespannt, was für ein Feedback kommt. Also liebe Hörer, wenn ihr Fragen habt, wenn da jetzt irgendwas gerade aufgeploppt ist, was ihr noch wissen wollt, gerne ab in die Kommentare. Ihr findet alle Infos in den Shownotes zu Ines und auch zu mir und unseren Tätigkeitsbereichen. Und ja, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Ines. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Und ja, weiterhin sehr viel Erfolg mit deinem Schaffen.
Ich danke dir auch.
Prima, tschüss.
Tschüss.
Und schon ist die erste Episode Let's Talk Interior Design zu Ende. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden. Wir hätten, glaube ich, noch stundenlang weiter quatschen können. Deswegen ist es auch sehr klar, dass es eine Fortsetzung geben wird von diesem Thema. Und ich hoffe, wir konnten für dich beleuchten, wie wir Interior Designer über unsere Arbeit denken, was für uns gesehen der wichtigste Schwerpunkt ist und wie wir versuchen, und das Beste für unsere Kunden zu geben. Ich hoffe auch, dass es ein bisschen beleuchtet hat, dass Interior Design doch mehr ist als nur ein paar nette Möbelchen auszusuchen und die richtige Vase am richtigen Ort abzustellen, dass dazu auch eine Menge Planung, Projektmanagement und ein Auge fürs Budget nötig ist, sowohl wie auch Kundenverständnis. Wenn dir das heute richtig Spaß gemacht hat, dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst in die nächste Episode der Wohnsprechstunde. In den Shownotes findest du natürlich auch den Link zu Ines Website und ihren Social Media Accounts und kannst auch dort ihr folgen und natürlich auch, wenn du möchtest, mit ihr zusammenarbeiten, wenn du besonderen Wert auf Corporate Identity und Corporate Design für deine Büroräume legst. In diesem Falle sage ich vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wohnsprechstunde. Tschüss, deine Katrin.